Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Erfolgreiche Self-Publisher, Autorinnen und Autoren zusammenschließen und versuchen, etwas auf die Reihe zu kriegen, in die Wege zu leiten oder was ich was. Nika Lubitsch, Krimi Queen, Superheldin der Kindle-Charts der ersten Jahre, als 2011 im April es in Deutschland losging und Amazon die Kindle-Desktop-Publishing-Plattform schuf. Da informierte sie sich, ich sage das jetzt mal ganz ohne Eitelkeit, in einem kleinen Ratgeber, den ich marktkonform schnell verfasst habe, Kindle für Autoren, also wie man das alles macht. Damals war das noch sehr viel schwieriger. Und dann sagte sie, boah, das kann ich ja auch. Und hat dann ihr erstes Buch, das schon lange in einer Schublade lag und schon viele Verlagsklinken geputzt hatte, erfolglos, lud ihr Buch hoch und bumm, schlug sie Shades of Grey. Davon haben sie noch nie was gehört, das ist irgend so ein komischer Roman einer amerikanischen Self-Publisherin übrigens auch, die dann aber auch von den Verlagen aufgekauft wurde. Auch das ist also ein Superstar, der aus eigener Kraft emporgestiegen ist. Aber Nika Lubitsch legte einfach vor und ging auf den ersten Platz und wurde zur Krimi Queen. Und das ist natürlich ganz toll. Normalerweise hat sie ein riesiges Messer dabei. Bei einem unserer letzten Gespräche, es ist im Internet dokumentiert, setzte sie dieses Messer an meine Kehle und drohte mir, dass ich keine Fragen stellen darf, die in irgendeiner Weise die Form verlassen. Heute gehe ich etwas auf Distanz und möchte einfach versuchen, aus Nika etwas herauszubekommen, was sich denn in den letzten Jahren so getan und verändert hat. Also 2011, du warst auf einem Schiff, die Geschichte werde ich natürlich immer wieder erzählen müssen, auf einer Kreuzfahrt. Auf diesem Schiff gab es ein kleines...
Ruppi, es war 2012, aber das macht nichts.
2012, okay, was spielen wir ja? Wir reden ja in Jahrtausenden. Sie war auf einer Kreuzfahrt, damals noch nicht von den Honoraren der Self-Publisher finanziert, sondern noch aus eigenen, richtiger Arbeit.
Man nannte es noch nicht Recherchereise.
Man nannte es noch nicht Recherchereise. Und da gab es ein kleines Eckchen, was WLAN hatte, also Internet hatte. Und da traf man Nika Lubitsch an. Und während sie auf ihre Kindle-Charts starrte und innerhalb von wenigen Stunden, das Buch war gerade draußen, die ersten 1000 Exemplare verkauft hat. Also ein wahnsinniges Ergebnis, innerhalb Sekundengeschwindigkeit.
Das passierte schon zu Hause, das war irre. Ich weiß noch, ich bin abends weggegangen zum Essen, bin nach Hause gekommen und dann hast du ja diese Charts, also nicht nur die Charts, sondern du hast so ein Board, ne? Und dann konntest du immer neu gedrückt und dann, oh, schon wieder 30 Stück verkauft, oh geil!
Wunderbar. Und nun ist man natürlich nach so vielen Jahren schon viel routinierter. Und guckst du überhaupt noch jeden Tag, wie viel du verkaufst? Oder ist dir das vollkommen egal, weil du einfach sagst, mich interessiert noch der monatliche
Scheck? Du, ich habe meinen Mann gut erzogen. Der muss also morgens als erstes eine Excel-Liste ausfüllen mit den genauen Verkäufen des vorangegangenen Tages, sodass ich immer sozusagen ad hoc sagen kann, wie viele Bücher ich verkauft habe und wie viel ich verdient habe.
Wow.
Wobei das Zweite natürlich wichtiger ist.
Wow. Und ist denn deine Verkaufsspirale immer noch weiter, geht die immer noch weiter in den Himmel? Oder kann man sagen, der Markt ist jetzt irgendwie Nika Lubitsch gesättigt?
Du, also Ruppi, das kannst du nicht. Wenn du auf 100 startest, kannst du nicht noch weitergehen. Also es ging letztlich nicht mehr so bergauf. Wohin, wenn du im Himmel bist?
Wenn du im Himmel bist, kannst du von der Wolke stürzen. Das ist natürlich gefährlich, das möchte man nicht. Hat man da nicht Angst, wenn man im Himmel sitzt, jetzt schon jahrelang, dass man da eines Tages mal eine Bauchlandung macht, dass es nicht mehr läuft, dass einfach alles vorbei ist? Wie fühlt man sich denn dabei, wenn man im Himmel ist? Ich bin ja noch nie im Himmel gewesen, ich bin ja ein Atheist, also insofern.
Ich bin sehr selbstbewusst eigentlich, was meine eigenen Fähigkeiten betrifft. Insofern denke ich, ich zitiere Bela Bolten, ja?
Gut, gut.
Solange ich immer noch so viel verdiene wie ein Chefarzt, ist alles in Ordnung.
Und das scheint ja so zu sein. Das freut mich sehr. Also du hast praktisch keine Sorge, diesen Paradiesgarten zu verlassen. Du denkst, du schaffst es, du wirst also hast ein Abonnement auf Lebenszeit.
Na, also ich sag mal, bis die ersten Anzeichen von Demenz mich davon abhalten werden, einen Roman zu schreiben, weil das geht dann schlecht.
Bis dahin kann man sich vielleicht einen Ghostwriter leisten?
Das will ich hoffen, ja.
Ja, bitte.
Aber auf jeden Fall werde ich schreiben, bis ich umfalle sozusagen. Ja. Denn um ehrlich zu sein, irgendwas muss ja meine Rente finanzieren, ne?
Ja, ja, das werden ja die E-Books wohl schaffen, dass die Rente zu finanzieren ist. Wie ist es denn überhaupt? Was hat sich geändert in den letzten 5, 6 Jahren? Also es gab ja zum Beispiel bei dir eine starke Änderung, was die Amazon-Einsätze oder Umsätze anging, hinsichtlich der Tolino-Umsätze. Das hat sich ja sehr verschoben. Vielleicht könntest du da ein bisschen was verraten.
Ach, das Self-Publishing ist wirklich sowas von anstrengend, finde ich. Also ganz ehrlich. Weil im Grunde genommen müssen wir ja permanent die Nase im Wind haben und gucken, wie funktioniert es denn jetzt? Und das ändert sich, also auch die Marketingkonzepte von mir ändern sich im Grunde von Buch zu Buch, weil die Paradigmen sich regelmäßig ändern. Also ich sag's mal zum Beispiel, wer das nicht verfolgt hat in den letzten Jahren, kann das nicht wissen. Während ich also vor 5 Jahren war, also noch ein Gratisbuch rauszugeben für eine Woche oder 5 Tage, ne, oder 3 Tage, war sozusagen das Mittel der Wahl, um Sichtbarkeit zu kriegen. Das funktionierte schon beim zweiten Buch nicht mehr, weil die Sichtbarkeit weggenommen worden ist. Die Gratischarts erschienen sozusagen nicht mehr. Und alles, also das Wichtigste im Self-Publishing ist, dass man Sichtbarkeit bekommt. Irgendwie müssen meine Leser ja wissen, dass ich ein Buch habe. Als ich anfing, hatte ich kein Facebook, weil ich kannte irgendwie keinen, der Facebook hatte. Und
jetzt kennst du keinen mehr, der kein Facebook
hat. Ja, so ungefähr. Ne? Ja, in meinen Kreisen hatte man kein Facebook, Entschuldigung. Ja. Ich hatte auch kein Twitter, da komme ich heute noch nicht mit klar. Einen Blog hatte ich auch nicht und Newsletter erst recht nicht. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich jetzt mein Buch da hätte anders in die Öffentlichkeit tragen können. Und das hat sich dann relativ schnell geändert und von daher haben sich dann auch andere Werbekanäle eröffnet. Aber am Anfang war es eben so, dass du umsonst erstmal ein Buch gegeben hast. Und dann ist man relativ schnell auf die 99-Cent-Schiene gegangen, um Sichtbarkeit zu kriegen. Letztendlich hat Amazon sich permanent was Neues einfallen lassen, sodass man sich da also immer wieder irgendwie einmal um sich selber dreht und sagt, okay, wie mache ich denn das jetzt am besten und wie verdiene ich am meisten Geld? Denn unterm Strich, also ich bin relativ früh von einem Verlag gekeilt worden, der mir meine Amazon-Rechte allerdings gelassen hat, sodass ich auch relativ früh in die anderen Shops gegangen bin, was mir heute letztlich zugute kommt, denn ich mache inzwischen mit Amazon nur noch 40% und 60% mit Tolino und Kobo.
Und worauf führst du das zurück?
Ja, dadurch, dass ich schon ein bisschen länger dabei bin als die anderen.
Ist der Kindle-Markt gesättigt und der Tolino-Markt noch nach oben offen?
Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat ein bisschen was mit der Leserstruktur zu tun. Also das ist eine Vermutung. Amazon hat schon eine Leserstruktur, die mehr in den in den Massengeschmack geht, während Leute, die es etwas individueller mögen, doch eher auch individuelle Entscheidungen bezüglich ihres Readers treffen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Womit du diplomatisch ganz gut, ne? Unauffällig vermittelst, dass deine Werke natürlich schon etwas anspruchsvoller sind.
Ja.
Ja, wunderbar. Und nun stelle ich mich mal als ganz junger Krimi-Autor vor. Ich habe also jetzt hier irgendeinen wahnsinnigen Krimi geschrieben. Ich bin natürlich total begeistert. Meine Freundin hängt mir am Hals. Was habe ich für einen tollen Typen? Was hat er für eine wahnsinnige Story geschrieben? Und jetzt komme ich mal in den Genuss, Nika Lubitsch zu fragen. Hallo Nika, ich habe hier einen Krimi. Was mache ich denn jetzt, damit ich ganz schnell nach oben komme? Gibt es da überhaupt noch eine Chance in diesem Segment? Ich meine, die schreiben ja Krimis ohne Ende, diese Self-Publisher. Wir haben ja, wenn ich das vom Verband sagen darf, wir können ja sagen, 40% der Self-Publisher schreiben im weitesten Sinne Krimis. Die anderen 40% schreiben Love and Romance, also Frauenbücher. Bin nicht so ganz der Richtige, also versuche ich mit Krimis. Also was kann ich tun, damit ich so ein Stern werde wie du und auch auf dieser wunderbaren Wolke da oben Platz finde und von oben herunterwinken kann.
Was zahlst du denn für den Tipp?
Heute haben wir versprochen, Gratis-Tipps zu geben.
Also ehrlich, wenn ich es wüsste, würde ich sagen, ich sag's mal so, was ich falsch mache, und deshalb funktioniert es wahrscheinlich bei Tolino mit den etwas individuelleren Lesern besser. Oder bei Kobo. Kobo ist bei mir ganz toll. Ich schreibe keine Serien. Oder ich habe es mit einer Serie versucht und die war irgendwie, die funktionierte nicht.
Das war
nicht.
Diese Kudamm-Krimiserie.
Die Kudamm-Krimiserie. Aber ich habe es halt auch von Kollegen gesehen, Krimis, die nicht im Polizeimilieu spielen oder Serien, die nicht im Polizeimilieu spielen, funktionieren im Moment nicht.
Das heißt, ich brauche auf jeden Fall irgendwas mit Polizei.
Unbedingt.
Detektiv läuft nicht?
Detektiv, oder Privatdetektiv Hercule läuft Perot, einfach nicht.
2017 haut nicht hin?
Haut nicht hin. Ist also auch, haben auch andere Kollegen ihre Serien sozusagen wieder aufgegeben.
Ich brauche wahrscheinlich auch Blut.
Naja, ich denke schon, das liegt natürlich ein
Deine
bisschen
Titel
auch...
Deine Titel sind ja immer blutig. Da,
ja, immer blutig,
es, da fließt es ja immer irgendwie.
Ja, das ist ja, muss ja, ein CI muss stimmen, ne?
Ja, ja, natürlich.
Corporate Identity.
Ja, ja, selbstverständlich.
Nein, es ist schon so, dass die Leser auch Zuschauer vom Fernsehen sind und natürlich im Moment eigentlich zwei Superthemen sozusagen da sind. Das ist entweder Labore, Pathologen, Serien oder eben Profiler. Privat läuft gar nichts. Früher hat es ja Privatdetektive das im Fernsehen, ja, Redford und
ja,
sowas. Ne?
Natürlich.
Es funktioniert nicht im Moment. Ist so. Kann morgen wieder funktionieren. Wie gesagt, es ändert sich ja jeden Tag, aber im Moment funktioniert es nicht.
Also der Protagonist sollte eigentlich ein Kriminaler sein, im weitesten Sinne, oder einer, der im Feld der Ermittlung, Pathologie und Chirurg arbeitet,
tätig
ist.
Wenn man bei Amazon die Charts stürmen würde heute, würde ich das also sehr empfehlen. Und ich würde auch empfehlen, bevor man den ersten Band, also man sollte Serien schreiben, Serien sind ganz wunderbar, die garantieren letztlich Verkaufserfolge. Und dann sollte man mindestens zwei Bücher auf Lager haben, also erstmal zwei Bücher schreiben, bevor man das erste veröffentlicht.
Also das ist im Prinzip ja so ähnlich wie Wallander mit seinem Martin Beck, der ja auch diese Figur des Polizisten, was muss das denn für eine Figur sein? Ist das ein besonders fitter, unglaublich intelligenter Profiler, der den siebten Sinn hat und schon an der Nase erkennt, wer der Täter ist? Oder ist das eher ein tummer Detektiv, der von anderen drauf gestoßen wird?
Soll ich mal was ganz Bösartiges sagen?
Bitte.
Also ich würde vorschlagen, der Vater hat Alzheimer, die Frau ist inkontinent und hat ihn verlassen, er ist schwerer Alkoholiker und ist verliebt in seine junge Assistentin oder so.
Also die gebrochene Gestalt.
Genau, du sagst es.
Aber trotzdem schafft das irgendwie noch, dem Täter auf die Spur zu kommen.
Ja.
Und der Täter oder beziehungsweise muss das irgendwie eine spezielle Figur sein? Also muss das irgendwie ein kranker Psychopath sein? Ein
also
Honker aus Hamburg?
Unterserienmörder machen wir es nicht.
Unterserienmörder machen wir es nicht. Okay, und hat er ein bestimmtes Alter, ein bestimmtes Geschlecht?
Das ist völlig egal, wobei weibliche Serienmörder sind sehr selten. Ich kenne übrigens eine.
Ja.
Ja, doch, im Ernst.
Aber du bist verschont worden.
Ich kenne die Tochter einer Serienmörderin. So, ich bin mit der Tochter einer Serienmörderin befreundet. Nein, es ist eigentlich männlich weiß.
Ne? Und aufgeklärt werden muss immer. Oder gibt's, also das heißt, der Täter muss erwischt werden. Also das ist dieses Happy End des Krimis brauchen wir. Also eigentlich ist es ja doch ein relativ konventioneller Kriminalroman, der da erzählt wird. Sicher, wenn man jetzt mal davon abgeht, dass es gebrochene
ist
Figuren sind.
Es ist Kriminalroman 2.0. Ne?
Ja, ist gut. Also, Kriminalroman 2.0.
Ich sag mal, die Krimis, die ich gerne lese, sind anders. Und ich schreibe halt auch solche Krimis, die ich gerne lese. Ja. Aber wenn man jetzt das Schreiben als Beruf, also wenn man jetzt anfängt, das Schreiben als Beruf machen will, als Krimi-Autor, kann ich wirklich nur dazu raten, erfindet nicht das Rad neu, Leute.
Okay, und wie ist es mit Sex and Crime? Also ich meine, das ist ja auch immer ein Selling Moment. Darf da auch mal die Bluse
Glaube ich nicht.
Etwas geöffnet?
Nein,
besser
nicht.
Nicht so.
Also ein bisschen
Mann,
Romance darf drin sein, aber kein Sex.
Aber der verliebt
Sex.
Sich ja in seine Assistentin. Also darf er denn da
ja,
mal...
Ja, das darf. Ein bisschen
touchen?
Ja. Ein bisschen. Touchen
ja?
darf.
Touchen ist erlaubt.
Moment. Ja. Touchen im Beruf, da geht ja gar nicht.
Okay, aber ich meine, man trifft sich abends nochmal, um Akten auszuwerten. Darf da ein bisschen was passieren?
Ja, da darf es ein bisschen knistern. Ja, und dann muss er dann drei Pünktchen machen und woanders wieder anfangen.
Und die Assistentin schwört mit jemand anderem.
Humor ist auch nicht gefragt.
Nein,
geht gar nicht. Humor und Kriminalroman geht gar nicht.
Das ist ja furchtbar. Also das ist ja ganz trocken.
Ja, fürchterlich.
Da muss doch ein bisschen Witz bei sein.
Ja, sag ich doch.
Ach, ist ja furchtbar.
Ja.
Gut, dass es nicht gibt, dass du noch so konventionelle Kriminalromane hast.
Ja, finde ich auch.
Das wäre ja furchtbar. Das Publikum wäre ja fassungslos, wenn dann noch was passieren würde, was es gar nicht hören will. Also du glaubst, der Leser will etwas hören oder lesen, eine bestimmte Geschichte lesen und die darf eigentlich nicht von der großen Straße, von der Autobahn des Normalkrimis abweichen.
Das ist eigentlich meine Erkenntnis nach 5 Jahren, ja.
Der Leser würde es also bestrafen durch Nichtkauf.
Nein, das würde ich jetzt so mal nicht sagen, sondern ich würde sagen, er sanktioniert andere durch Kauf.
Okay. Also damit wäre ja auch die Empfehlung.
Ich will damit nicht sagen, dass man mit Einzeltiteln oder mit Standalone-Titeln, dass du die nicht verkaufst. Also ich bin ja auch immer noch sehr happy, aber wenn du richtig in Top 10 richtig Kohle machen willst bei Amazon, dann würde ich raten, mach eine Serie.
Also damit hat sie ja schon gesagt, dass sie richtig, richtig Kohle macht. Das war ja jetzt ein Selbstzitat.
Ich habe ja keine Serie.
Ach, na ja. Du hast Nummernkrimis.
Ja, Zahlenkrimis, ja.
Oder Zahlenkrimis, Entschuldigung. Und da gibt es aber jetzt immer mehr, die das auch nachmachen. Die denken einfach, Nika Lubitsch.
Du, ist unglaublich, ne? Sogar der Fitzek. Sogar der Fitzek hat jetzt eine 8 drauf.
Ja, der möchte auch mal ein paar Bücher verkaufen.
Da war ich ja ganz froh. Ich wollte auch so eine große 8 auf meinen neuen Roman, der heißt Im 8. Kreis der Hölle. Nee. Und dann habe ich gedacht, die sieht mir zu groß aus, die 8, ne? Ja. Dann habe ich die ein bisschen kleiner machen lassen. Und dann, und dann kam Fitzeks Roman raus. Und ich dachte, Gott sei Dank, ey.
Ja, aber da hätte ich ihm doch gleich geschrieben, ey, Fitzek, nun. Ach, auf diese Wolke kommst du nicht.
Ja, kann er auch nichts dafür.
Gut, also du gönnst ihm durchaus auch ein paar verkaufte Exemplare.
Ja, ich meine, der hat 8 Millionen verkauft. Also,
kollegial ist man untereinander eigentlich
schon. Ich mag den wirklich gerne, den Fitzek.
Gibt es denn Lieblingsautoren unter den Krimis, die du hast? Also jetzt mal von den Klassikern, weiß ich, Patricia Highsmith oder sowas vielleicht abgesehen.
Unter den Self-Publishern?
Überhaupt. Den Krimi-Autoren?
Unter den Krimi-Autoren, ja, natürlich. Ich habe absolute Vorbilder.
Ja?
Das fängt von Patricia Highsmith an.
Ist klar.
Die ganzen Klassiker, einmal durch, logisch. Ich mag, also wenn es jetzt zum Beispiel um Polizeikrimis geht, obwohl ich die eigentlich nicht mag, die einzige, die ich mochte, war Cheval Vallée. Das ist für mich ein guter...
Also Cheval Vallée, für die Jüngeren
die
unter uns,
nicht.
Das ist also vor 30 oder 40 Jahren.
Ja, es war für uns Linke war das...
Ein schwedisches Ehepaar, Mai Cheval und Per Vallée.
Ja, genau.
Ein wunderbares Ehepaar, das, ich glaube, 12 Bücher geschrieben hat, die bei Rowohlt damals, glaube ich, also eine wirkliche Renaissance oder damit praktisch den Skandinavien-Krimi belebten. Das waren also wahnsinnige Romane. Der Trick war, die waren sozialkritisch.
Ja.
Also das heißt, da war ja eigentlich schon mal was Neues.
Politik muss drin sein,
ja.
Ne?
Also das ist auch heute noch, ja, Politik?
Ja, also ich finde schon, also natürlich nicht, ne? Also wenn du jetzt Geld verdienen willst.
Aber damals haben die damit Geld verdient, weil es so neu war.
Ja, aber genau deshalb haben die damit Geld verdient.
Aber das war natürlich auch diese Alt-68er mit den langen Haaren, die sowas gelesen haben.
Ja, hast ja immer noch lange Haare.
Ja, nun, die sind ja auch schon einen Meter gekürzt worden.
Also auf jeden Fall... Cheval Vallée war ganz für mich ganz groß und ja, die amerikanischen Klassiker natürlich, ne? Also Philip Marlowe und I love it.
Das waren ja die schwarzen Serien, Chandler.
Ja, genau, Chandler, Margaret Miller und so.
Großartige Autoren.
Wunderbare. Und dann, also für mich war, glaube ich, so, ich habe dann jahrelang auch Serien gelesen, Spencer und sowas, der ist auch sehr, sehr, Robert B. Parker ist ja auch sehr sozialkritisch. Und dann habe ich den ersten Mary Higgins Clark gelesen und es hat mich umgehauen. Das war der Roman. Das war so ein Roman, den habe ich weggelegt und habe gesagt, so einen Roman will ich schreiben. Und die zweite, bei der ich wirklich gesagt habe, so einen Roman will ich schreiben, war dann Minette Waters. Und dann hörte es eigentlich relativ bald auf, weil irgendwann fing dann Ende der 90er Jahre, kam Mo Haider mit abgezogener Haut und irgendwelchen freigelegten Knochen und ich fand's sowas von eklig und von blutig, das hat eigentlich eine ganze Welle begründet, ne, von sehr blutigen Thrillern. Das ist nicht meine Art von Roman und ich schreibe halt das, was mir gefällt und ich habe neulich eine ganz, ganz süße Rezension gekriegt, da hat eine geschrieben: Meine Freundin hat gesagt, die schreibt wie Mary Higgins Clark. Ich habe Mary Higgins Clark gelesen, die Lubitsch schreibt viel besser.
Wunderbar, das ist ja ein tolles Kompliment.
Ne? Ja, fand ich auch. Da habe ich mich tierisch drüber gefreut.
Sag mal, ist es denn vielleicht auch, ohne dass ich jetzt hier indiskret sein will, aber auch eine Frage des Alters? Also wenn ich jetzt 20 bin, schreibe ich vielleicht anders Krimis als jemand, der schon 25, 26 ist, so wie wir beiden?
Naja, also ich sag mal, bei jeder Art von Büchern, wobei bei Liebesromanen ist der jugendliche Hormonrausch sicherlich förderlich, aber ich glaube, bei allen anderen, bei jeder anderen Art von Literatur ist Lebenserfahrung ein unbezahlbares Gut. Wenn ich mir vorstelle, dass ich all das, was ich in meinem Leben erlebt habe, jetzt recherchieren müsste, man kann halt wirklich aus einer Kiste schöpfen, ne?
Dabei recherchierst du ja viel. Du bist ja in den Knast gegangen, hast die Polizei genervt und
da tun sich Abgründe auf, ne? Abgründe, das glaubst du manchmal gar nicht.
Können wir mal in einen gucken?
Bitte?
Können wir mal in einen solchen Abgrund schauen?
Naja, also zum Beispiel, man schreibt, ne, und du denkst jetzt erstmal gar nicht groß darüber nach und dann willst du irgendwie rauskriegen, im Moment mal, der müsste doch jetzt eigentlich, der Polizei oder die Polizei müsste doch jetzt eigentlich in der DNA-Datenbank die Daten von dem von allen Mördern haben oder Verdächtigen haben. Und dann denke ich, ist das wirklich so? Frag mal lieber nach. Dann rufst du bei der Polizei an. Die hatten bis vor kurzem, also bis vor ein, zwei Jahren, hatten die noch eine Autorenberatung.
Jetzt gehst du über die Pressestelle?
Ja, dann gehst du natürlich über die Pressestelle, die dich erstmal anblafft, ne? Keine Autorenberatung und so. Das hat der Senat alles weggekürzt. Ja, okay, aber ich habe doch nur eine Frage. Aber ich habe ihn doch schon gesagt, okay. Und dann erzählst du dir, ja, also es ist so, also wir sind gar nicht vernetzt. Wie? Sie sind nicht vernetzt? Sie sind nicht vernetzt? Nein, also die Brandenburger Polizei und die Berliner Polizei sind nicht miteinander vernetzt. Wenn es also einen Serienmörder gibt, der in Berlin sein Unwesen treibt und man an einem Tatort DNA-Spuren findet in Berlin, dann sind die in Brandenburg nicht im Netz und umgekehrt. Das glaubst du doch alles nicht, oder? Glaubst du echt nicht?
Ja, das geht ja noch weiter. Die dürfen ja nicht mal, aufgrund des föderalistischen Systems der Bundesrepublik, dürfen ja nicht mal nordrhein-westfälische Polizisten Zeugen in Berlin anrufen, sondern die müssen erst auf dem Dienstweg nach oben fragen, dann geht das auf dem Dienstweg nach Berlin, dann geht das wieder runter und dann kommt irgendeiner aus Berlin angestapft und sagt, der hat eine Frage, der weiß natürlich gar nicht genau, wie die Frage ist. Die Ermittlungen werden damit natürlich enorm behindert.
Wahnsinn. Und dann habe ich also mich dann weiter durchgefragt, dann haben sie mir gesagt, dann rufst du mal in Potsdam, ne, bei der Polizei an, ganz nette Pressestelle, super nett und BKA, LKA und dann hatte ich so im Internet recherchiert und wollte über Kinderpornografie, das ist ja schon gefährlich, über Kinderpornografie zu recherchieren, weil das darfst du nicht. Ich hatte dann auch irgendwann mal der Polizei eine freundliche Mail geschrieben, was ist eigentlich, wenn ich jetzt in eure Fänge reinkomme, ich schreibe Bücher, ich gucke mir nicht Kinderbilder an. Ich wollte einfach nur wissen, wie es ist, ne? Und bin dahinter gekommen, das ist ein... dass es Kinderringe gibt, also Pornoringe, ja, Kinderpornoringe gibt, die spezialisiert sind auf nicht Autisten und Kinder mit Down-Syndrom. Und die wiederum, das läuft über Australien und über Satanisten. Und es gäbe bei der Brandenburger Polizei, das einzige Bundesland in Deutschland ist Brandenburg und die haben eine eigene Soko dafür. Ja, nun machst du dich also auf die Suche nach der Soko.
Codename Satan.
Genau. Also, und da tun sich dann wirklich, da merkst du denn, du fängst mit einer Idee an, ein Buch zu schreiben und es wird eigentlich immer schlimmer.
Also es scheint mir ganz wichtig zu sein, dass ich als Krimi-Autor, das wäre jetzt ein Gratis-Tipp, den du mir damit gegeben hast, möglichst dicht an der Realität bleibe, also nicht so sehr Tatort Münster irgendwelche bunten Geschichten erzählen. Ich habe neulich gelesen von einem Pathologen, der sagt, es ist völlig undenkbar, dass wir Butterbrote bei der Leiche essen oder sowas. Also Blödsinn kann man sich gar nicht vorstellen. Und dass wir da irgendwie, weiß ich was, unser angebissenes Wiener auf die Leiche ablegen, wie man das ja manchmal im Kino sieht. Sondern die Realität ist natürlich eine ganz andere. Du sagst also, man muss schon dicht
dran sein. Ich rufe dann auch, wenn ich eine Frage am Pathologen habe, rufe ich Sokos an. Ne?
Genau, also das heißt, du hast die Verpflichtung, dir selbst auferlegt, möglichst realistisch an den Wirklichkeit orientierte Krimis zu schreiben.
Ja, das ist natürlich so, dass die Realität manchmal schlimmer ist als die Fiktion und die Leser es dir auch nicht glauben. Das ist das Problem. Weil der Leser glaubt immer das, was er im Fernsehen sieht. Ja. Und die denken auch, weißt du, so eine DNA-Analyse, das macht man einmal so, ne? Das geht zacki, zacki, kein Problem. 3 Stunden.
Genau. 3000 Speichelproben und wir haben den Mann. Also ich finde es faszinierend, mal tiefer einzutauchen in jemand, der also Krimis schreibt. Es ist ja jeder sein eigenes Genre und das ist ja auch dein Genre, mit dem du dich am besten auskennst. Du hast ja auch andere Genre mal versucht, hier und da, so ein bisschen Kurzgeschichten.
Die habe ich zur Übung geschrieben. Ich habe ja viele, viele Jahre geübt, nachdem 2 Bücher, die ich geschrieben habe, keiner haben wollte. Und die mir zurückgeschickt wurden von den Verlagen, ungelesen, habe ich gedacht, es liegt vielleicht an mir und ich müsste schreiben lernen. Und dann bin ich in so eine Schreibschule, also wo wir uns gegenseitig geholfen haben. Das war eine ganz tolle Zeit, da war ich 4 oder 5 Jahre, habe ganz viel Kurzgeschichten geschrieben zur Übung, die ganz viele Leute dann auch rezensiert haben. Das übt, rezensiert zu werden, ja, und nicht sofort schreien.
Also du bleibst dem Genre Krimi treu?
Ja, auf jeden Fall.
Und,
was anderes kann ich nicht.
Die Schlachtzahl des im Self-Publishing eine große Rolle spielt, dass man also nicht wie in Verlagen noch mal wieder ein Jahr warten muss, dass dann mal endlich mal wieder was kommt mit extremem Vorlauf, dass die Kraft des Self-Publishing in dieser Schlachtkraft, in der Geschwindigkeit liegt. Wie viele Bücher willst du so, ohne dich zu verausgaben, so pro Jahr künftig veröffentlichen?
Zwischen wollen und müssen liegen Welten. Also ich bin faul, ne?
Echt?
Ich bin echt faul, ja.
Was bedeutet das?
Wie soll ich das sagen?
Ja, schreiben Frauen mehr oder weniger?
Ich schreibe
oder was?
Gerne.
Ja.
Aber ich plotte nicht gerne.
Ja Gott, plotten.
Ja,
Bela Bolton ist ja jetzt nicht da und so. Wir können ja mal sagen, wir plotten alle nicht. Wir schreiben einfach drauf los und schauen, wie sich die Sache entwickelt.
Ja? Das mache ich so, ne? Ehrlich.
Ja,
ich mache das so. Aber das ist natürlich das Problem, wenn ich dann nicht weiter weiß, dann muss ich ein paar Tage stehen und erst mal überlegen. Ne? Und dann gehe ich mal schlafen, weil im Halbschlaf, so wenn ich einschlafe, ne, dann habe ich so manchmal eine Idee oder wenn ich aufwache. Das heißt, manchmal gehe ich 3-mal am Tag schlafen.
Wunderbar. Aber damit hast du mir die Schlachtzahlen noch nicht genannt. Also
ja, das Problem ist wirklich...
Halbjährlich, jährlich?
Ja, nein, eigentlich musst du 4 Bücher im Jahr rausbringen.
Ja, also 3 bis 4 Monate, sagt man, ist eigentlich so der... Ja.
Das erwarten die Leser. Und das schaffe ich irgendwie immer nicht so richtig. Ja. 3 bis 4 Bücher.
Ja, das ist
die vergessen
die Realität.
Dich. Pass auf, das ist ganz einfach. Ihr braucht nur in euren Kindle oder Kobo-Reader, in euren E-Book-Reader zu gucken. Was siehst du? Du kaufst maybe sogar noch am Computer, also am richtigen Computer mit dem großen Bild, kaufst du irgendwie bei Amazon oder bei Tolino oder was weiß ich wo, kaufst du dir ein E-Book. Da siehst du den Namen des Autors. Ne? Und dann hast du den runtergeladen. Und dann gehst du mal bei Kindle auf Seite 1, da hast du nicht das Vorwort, da hast du nicht die ganzen Präliminarien, da hast du, fängt es an mit dem Prolog oder was weiß ich, erstes Kapitel. Du siehst nie wieder den Namen des Autors. Wenn du ein Buch hast, dann legst du das erstmal auf den Stapel der ungelesenen Bücher, dann legst du es auf den Couchtisch, dann liegt es auf den Nachttisch. Und du bist ja so faul, das Buch wegzuräumen, dann legst du es noch irgendwo in die Ecke, in den Bücherschrank, wenn ich denn demnächst mal einräume. Das heißt, du läufst, also ich jedenfalls, mindestens ein Jahr um das Buch herum. Und dann kann ich mir auch den Titel merken und dann kann ich mir auch den Autor merken. Ist bei E-Books nicht möglich.
Genau, also Schlagzahl ist erhöht, ist 4. Poppy J. Anderson ist ein gutes Beispiel, Elke Bergsma, das sind alles
Leute. Poppy schreibt aber 8.
Ja, noch, aber wird ja auch irgendwann, kommt ja auch etwas zur Ruhe und muss sich um ihre Hunde kümmern. Aber Poppy hatte auch welche im Schreibfach, also die hatte schon welche vorbereitet. Aber man muss heute sagen, und leider sind wir ja auch schon am Ende dieser kleinen Runde, also Schlagzahl ist typisch für Self-Publisher im Unterschied zu Verlagsautoren. Wir haben also, ein erfolgreicher Self-Publisher hat seine Quartals-Neuerscheinung. Es zeichnet sich natürlich auch durch ein gut gemachtes professionelles Cover aus, zeichnet sich durch ein Buch aus, das fehlerfrei ist, weitgehend fehlerfrei, Fehler wird es immer geben, das möglichst auch durchlektoriert wurde, zeichnet sich also durch ein Werk aus, das eigentlich hochprofessionell ist und sich nicht unterscheidet von dem, was in einem normalen, klassischen Verlag erscheint, mit dem großen Unterschied, dass man der Leser nicht immer wieder noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr warten darf, sondern dass er seine Ware, Buch, die er vielleicht auch sehnlichst erwartet, weil er wissen will, wie dieser Kommissar, dessen Frau Alzheimer hat und die Mutter ist dement und der Bruder ist und inkontinent und der Bruder ist ein Serienmörder und weiß ich nicht, was das alles ist, um diese Geschichte weiter zu verfolgen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Nika Lovic für diesen wunderbaren Auftritt, für das, dass sie uns in ihrer hohen Wolke sich einmal herabbegeben hat auf dieses niedere Podium und uns hat in die Abgründe der Mörderseele einer Autorin schauen lassen. Vielen Dank, lieber Nika Lovic, für dieses wunderbare Gespräch.
Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Danke euch.
So, jetzt muss ich mal Ausschau halten. Mein nächster Gast ist Roman Hocke. Den muss ich wahrscheinlich irgendwie aus seinem Stand ziehen. Und wenn Sie Lust haben, bleiben Sie noch eine Sekunde, dann gibt es also Literatur.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.